So, guten Tag. Guten Morgen haben wir, glaube ich, rum. Also sind wir beim guten Tag. Schön, nochmal hier zu sein. Und vor allen Dingen, wenn man zweimal predigt, zwei unterschiedliche Predigten halten zu können. Ich habe tatsächlich ein bisschen vor einer Herausforderung gestanden mit eurem Thema für diesen At-12-Gottesdienst. Weil ich habe von Michael eine Liste gekriegt, was ihr schon alles durch habt. Ich gedacht, das ist ja prima, ihr habt ja die ganzen Glaubenshelden alle schon euch angeschaut oder viele davon. Und auf deiner Seite habe ich geschaut, wo bin ich mit vielleicht auch in diesem Jahr mit einem Thema unterwegs, was dazu kompatibel ist. Und am Anfang habe ich gefühlt nichts gefunden, was zueinander passt. Es war ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Und dann habe ich nochmal über den Hebräerbrief nachgedacht und diese Textstelle, die das Ganze ja inspiriert, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, die uns Vorbild ist und die uns zum Laufen bringen soll. Also das ist ja nicht nur dazu da, dass wir alle diese Geschichten mal wieder gehört haben, sondern dass sie uns inspirieren für unsere Art und Weise, persönlich Jesus nachzufolgen. Das hat mir dann doch ein bisschen mehr geholfen, mich dem zu nähern. Deswegen ist der Titel von dem, was ihr gleich seht, ein bisschen anders, als ihr vielleicht erwartet. Aber in der Sache geht es mir darum, euch zum einen mit hineinzunehmen in eine ganz persönlich prägende Zeit von einem meiner Glaubenshelden. Jemand, der etwas hineingeprägt hat in mein Leben, was mich heute damit laufen lässt, ohne dass mir das jemand noch erklären muss. Und das andere ist, er hat etwas aus dem Leben von Paulus in mein Leben hineingelegt. Nun ist Paulus in den letzten Jahren für mich nicht mehr zum Standardbeispiel für Christen geworden. Ich habe das früher auch oft gepredigt, so wurde Paulus hat das gesagt, sollten wir auch alle so machen. Irgendwann habe ich gedacht, das ist ein bisschen unfair. Der Mann hat eine Wahnsinnsberufung von Gott gehabt, die war ziemlich einmalig. Und wenn wir uns sonntags ein bisschen selber quälen wollen, dann nehmen wir ihn zum Vorbild und sagen, machen wir auch alle mal so. Ja, okay, ein paar von euch können das nachvollziehen. Vielleicht entdecken die anderen das irgendwann auch noch. Also ich versuche geistliche Prinzipien, die wir bei Paulus lernen können und die für uns gelten, auf jeden Fall groß zu machen, aber nicht mehr dieses 1:1 Vorbild Paulus. Und deswegen möchte ich gleich mit euch über eine Textstelle näher nachdenken, die Paulus Glaubensüberzeugung ist und die meine geworden ist. Bei uns in der Gemeinde war das dieses Jahr übertitelt mit dem Thema der Soundtrack des Lebens. Also welcher, eigentlich steckt da ja der Begriff Musik drin, welche Musik begleitet mein Leben? Die liebe Schwester, die gerade noch was gesagt hat, hat ja auch ein Lied zitiert, was ihr etwas zu sagen hatte, eine Textzeile, die hängen geblieben ist. Und so, da haben wir uns im September als Gemeinde mit beschäftigt. Und das andere war, wo sind Worte Gottes, Bibelverse, die so prägend waren, da kann man dich nachts wecken und du weißt den sofort. Du kannst den sagen oder du kannst dich zumindest an einen Umstand erinnern, wo der besonders wichtig für dich war. Um euch ein bisschen da wach zu bekommen für diesen Gedanken, um diese spezielle Uhrzeit für den Gottesdienst, möchte ich mit euch ein kleines Quiz machen. Ich habe euch ein paar Musikausschnitte mitgebracht, die jetzt gleich eingespielt werden, nur ein paar Sekunden. Und ihr ruft rein, wenn ihr wisst, um welchen Film es sich handelt. Filmmusiken. Okay, wir starten mal den ersten Versuch. Elas getroffen, mit der zusammen und einer anderen jungen Frau damals war ich diesen Film gucken. Ich saß in der Mitte, die beiden haben geheult und ich habe die Taschentücher verteilt. Also das werde ich nie vergessen. Wenn ich die Musik höre, habe ich eine Situation vor Augen. Okay, zweiter Versuch. Ja, es hat schon ein kleines bisschen länger gedauert. Auch seinen persönlichen Lieblingsfilm, den er gerne hätte. Der dritte Beitrag, der jetzt kommt, ist vielleicht einer der schwierigeren. Mal gucken. Zurück in die Zukunft. Da oben hat jemand gewusst. Sehr schön, zurück in die Zukunft. Zwei habe ich noch für euch. Eins, das kommt jetzt als nächstes, da habe ich auch eine genaue Erinnerung dran. Schule, wir haben das im Schulunterricht geguckt und danach ging das normale Leben weiter. Spiel mir das Lied vom Tool. Genau, ein sehr beklemmender Western. Und dann muss man wieder raus und dann kommt die nächste Unterrichtsstunde. Das war ganz komisch. Das weiß ich zum Beispiel auch noch. Und das letzte noch einfach zum Vergnügen. Jana Jones, genau. Okay, so gibt es bestimmte Dinge, die hören wir und wir haben sofort eine Verknüpfung dazu. Wir wissen sofort, worum es dabei geht. So gibt es auch manche Zitate, also ich liebe zum Beispiel diesen Satz, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Den sage ich am liebsten jeden Tag und ich weiß genau, das gehört zum A-Team und dann kommt der Satz da regelmäßig drin vor. Wie ist das mit Bibelworten, mit Wahrheiten aus Gottes Wort, die du liest oder hörst oder die du gar nicht mehr von jemandem gesagt bekommen brauchst, sondern sie sind so tief in dir drin, dass du weißt, das verbinde ich mit dem Abschnitt meines Lebens. Oder es ist vielleicht sogar der Leitvers meines Lebens geworden. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich war letztes Jahr vor ziemlich genau 12 Monaten tatsächlich in Chicago und bin über den Lake Michigan geflogen beim Anflug auf den Flughafen. Bin dann auch einen Tag in Chicago am Strand dort oder am Wasser dort gewesen. Und also wenn man sich bewusst macht, dass es sich um einen See handelt, der größer ist als die Schweiz, dann ist das schon ziemlich gewaltig. 190 Kilometer breit, fast 500 Kilometer lang, fast 300 Meter tief. Und die folgende Geschichte hat sich dort vor vielen Jahren abgespielt. Und zwar war ein Mann mit seinem Sohn zusammen unterwegs, um von außerhalb nach Chicago rein zu segeln, mit ihrem Segelboot. Und in dieser Phase sind sie in einen Sturm hineingeraten. Und dieser Sturm war so, dass sie über Stunden damit gekämpft haben. Auch über Stunden wussten irgendwie, wir müssen Richtung Chicago und wir müssen da irgendwo den Hafen erreichen. Und das Entscheidende ist, wenn wir den Hafen verpassen, dann wird's wirklich gefährlich. Dann wird's lebensgefährlich, weil, also wenn man da steht, denkt man, man steht irgendwo am offenen Meer. Das ist also kein seichtes Gewässer, wo man dann halt noch eine Stunde länger segelt. Dann gab's irgendwann diesen Moment, wo einer der beiden sagt, da. Und dieses eine Da verändert alles, weil sie entdecken einen stecknadelkopfgroßen roten Punkt. Und sie merken, das ist ein Licht, und zwar nicht irgendein, sondern das ist das Licht des Leuchtturms von Chicago. Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht, der steht seit 120 Jahren dort an der Einfahrt von diesem Hafen und ist alt und unscheinbar, aber seit 120 Jahren ein Lebensretter. Einer, der Orientierung gibt, einer, der Sicherheit gibt in Dunkelheit, der Orientierung gibt im Sturm, der Hoffnung gibt in Verzweiflung. Und das alles verbindet sich mit so Leuchttürmen in unserem Leben. Im Psalm 119 steht ab Vers 103 bis Vers 105 der folgende Satz: Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also, Worte Gottes, ein Bibelvers, ein geistliches Vorbild, ein Glaubensheld kann ein solches Licht in meinem Leben sein, in bestimmten Umständen oder dauerhaft. Ich habe im September, habe ich euch gesagt, habe ich über diesen Vers gepredigt. In der Woche darauf sitze ich in meiner Kleingruppe und da sitzt eine Frau, die ich bis dahin gar nicht gut kannte. Bis heute nicht wirklich gut, aber sie, als wir uns unterhalten über die Bibelverse, die uns prägen, kramt sie in ihrer Tasche, holt eine alte Karte raus. Inzwischen, glaube ich, knapp 15 Jahre alt. Auf dieser Karte vorne drauf ist ein Teddybär. Ein weinender Teddybär. Und dann erzählt sie uns Folgendes. Sie sagt, ich war vor 15 Jahren krebskrank. Ich war junge Mutter, hatte meine Kinder zu Hause und komme vom Arzt nach Hause mit dieser Diagnose. Und ich habe zu Hause gesessen und ich habe geweint und ich habe gebetet. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und habe mit Gott gerungen über diese Situation. Und danach, am nächsten Tag, musste ich ins Krankenhaus für weitere Untersuchungen. Und dort im Krankenhaus, sitzend im Bethesda-Krankenhaus in Wuppertal, kommt eine Ordensschwester vorbei und gibt mir eine Karte. Und dann sagt sie, da drin stand dann, dass es manchmal schwere Zeiten, manchmal gute Zeiten gibt und dass manchmal auch, wie dieser Teddybär, Menschen zum Weinen zumute ist. Und dass es manchmal diese schweren Phasen gibt. Und dann sagt sie, und ganz am Ende dieses Textes stand aus 2. Könige 20 der folgende Satz: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Und sie sagt, ich sitze da und lese das und merke, Gott redet gerade zu mir. Sie sagt, ich bin nach Hause gegangen und natürlich ist eine Geschichte an den König Hiskia und es ging um ein prophetisches Wort in sein Leben und er hat noch 15 Jahre hinzubekommen. Und sie sagt, das hat geredet in mein Leben hinein. Und sie sagt, ich bin nach Hause gegangen, habe das nachgeschlagen und im nächsten Satz steht, siehe, ich will dich gesund machen. Sagt, so mutig waren die Leute gar nicht, die die Karte produziert haben. Das haben sie nicht mit draufgeschrieben, aber es hat geredet in meinem Leben. Und 15 Jahre, nachdem sie durch die Behandlung durch ist und nachdem sie wieder gesund ist, hat sie immer noch diese Karte, immer noch diesen Schatz des Wortes Gottes in ihrem Leben. Also es gibt keine biblische Begründung, dass wir einen Leitvers fürs Leben bräuchten. Steht nirgendwo, du musst dir einen suchen und der muss dich durch dein Leben führen. Sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, ein Wort Gottes, ein Mann, eine Frau Gottes, die mir groß werden, die mir was zu sagen hat, kann wirklich prägend sein für mein Leben. Dann wird ein generelles Wort Gottes zu einem speziellen für mich persönlich. So, das heißt Texte, Verse, irgendein Mann oder eine Frau Gottes, die dein Leben ordnend oder befriedend bereichern. Bevor ich euch meinen Leitvers jetzt näher bringe, noch ein letztes Beispiel dazu. Es ist jetzt 2-3 Wochen her, kommt eine Frau nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, guck mal den folgenden Bibelvers. Ich habe den gelesen und ich sage euch ehrlich, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich habe ihn gelesen und es war einer von tausenden von Bibelversen in der Bibel. Da sagt sie, guck mal, daneben das Datum. Irgendein Datum Anfang der 90er Jahre. Dann sagt sie, den habe ich gelesen, einen Tag, bevor mein Mann gestorben ist. Und der war so hineinsprechend in meine Situation, die dann kam, dass sie noch vor 3 Wochen, als sie mir das zeigt, Tränen in den Augen hat, der Rührung über die Führung Gottes in ihrem Leben darin. Und ich habe den Vers lang wieder vergessen. Vielleicht geht es euch mit dem folgenden Bibelvers genauso, der mein Leitvers ist, aber vielleicht kann ich zumindest ein paar der Gedanken, die für mich da drin stecken, euch im Folgenden ein bisschen näher bringen. Und ich vermute, der ein oder andere weiß jetzt schon, welches Beispiel er gerne erzählen würde oder könnte, aber jetzt bin erst ich dran mit meinem Leitvers. Galater 2, Vers 20 steht da und da steht, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Vielleicht klingt er gar nicht so schön für euch, der Vers. Ich lebe ja gar nicht mehr richtig und Hingabe und sein Leben aufgeben, ist das so hochattraktiv? Viele von euch kennen wahrscheinlich das Adventure Center. Ich bin Anfang der 90er Jahre dort selber als Kind, als Teilnehmer gewesen und ich kam auf eine dieser Freizeiten und einer der Mitarbeiter damals hieß Johannes Kleiner. Und das ist für mich ein prägender Mann Gottes in meinem Leben gewesen. Und wir kamen auf diese Freizeit und wir waren eine Zimmergemeinschaft und wir hatten ihn als Zimmerleiter und wir saßen auch als Zimmergemeinschaft an unserem Tisch und wir haben ganz viel miteinander gemacht. Und am ersten Tag kam er zu uns und sagte, Jungs, ich habe was vor mit euch. Wir werden jetzt eine Woche lang einen Bibelvers lesen miteinander. Und zwar Galater 2, Vers 20. Denn nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. So, wir hatten keine Ahnung, wir waren, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre alt, was das genau bedeuten würde. Aber wir haben das schnell gemerkt. Wir haben dann beim Essen gesessen und uns um die Lebensmittel gestritten. Und der Gruppenleiter, Johannes, saß nicht da und sagt, Jungs, jetzt hört mal auf. Oder einer nach dem anderen, sondern sagt immer, Jungs, denkt dran, Galater 2, Vers 20. Denn nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Okay. Fußballplatz, Streiterei, war das ein Foul, war das kein Foul, war es ein Tor, war es keins, wie teilen wir die Mannschaft auf? Nicht der Gruppenleiter, der kommt und sagt, ich regel das mal. Er kam und sagte, hey Jungs, denkt dran, wir wollen hier Galater 2, Vers 20 leben. Wisst ihr was, eine Woche lang hat er das mit uns durchgezogen. In jeder Konfliktsituation, in jeder Situation, wo er uns prägen konnte, hat er dieses Wort in uns hineingesprochen. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ich müsste eigentlich dringend mal die anderen aus meinem Zimmer von damals mal irgendwie finden und fragen, ob das für sie eigentlich auch so prägend gewesen ist. Aber ich habe seitdem diesen Vers ganz tief in meinem Herzen. Ist zu einer tiefen Überzeugung für mein Leben geworden. Ich kann mit diesem Vers unglaublich viel anfangen. Und deswegen in der Art und Weise, wie Johannes das geprägt hat in mein Leben hinein, er für mich ein großes Vorbild, eine Autorität in meinem Leben gewesen. Und dieser Vers und das, was Paulus dort hineingelegt hat, eben auch. So, das ist jetzt über 20 Jahre her. Aber es ist etwas, was geblieben ist in meinem Leben. Mal stärker und mal schwächer, aber es prägt meine Art zu denken, meine Art zu leben. Und ich fühle mich überhaupt nicht in der Opferrolle, wenn ich denke, denn nun lebe ich, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich halte das für ein Vorrecht, mein Leben an diesem Vers gestalten zu können. Und ich möchte euch ein paar kurze Gedanken zu diesem Bibelvers sagen. Das erste ist, dieser Bibelvers stellt für mich klar, wer und was das Wichtigste ist. Und als erstes steht da, ich lebe. Und es ist tatsächlich wahr, ich lebe. Ich bin anfassbar heute und ihr lebt auch alle. Und ich versuche auch, mein Leben wirklich aktiv zu leben. Es auszunutzen, es auszukosten, es aktiv zu gestalten. Und ich bin Gott von Herzen dankbar dafür, dass meine Umstände auch so sind, dass es mir gut geht daran, dass ich echt leben darf. Aber das ist nur der Anfang dieses Verses. Denn ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese Frage, was heißt das, Christus lebt in mir, hat für mich ein paar Dimensionen, die da drin stecken. Das eine ist eine Frage der Lebensgestaltung. Wenn Christus in mir lebt, dann prägt das meinen Lebensstil, es prägt meine Art, über Situationen zu denken, die Art und Weise, wie ich mich verhalten will und muss in bestimmten Dingen, wie ich über Dinge und Situationen denken will, in ihnen handeln will, wie ich mit anderen Menschen umgehen will, wo ich bereit sein muss, an mir und an meinem Charakter zu arbeiten, weil ich möchte, dass Christus in mir lebt. Also das ist der Lebensstilteil davon. Ich halte diesen Satz aber auch für ein Riesenvorrecht, heute sagen zu dürfen, Christus lebt in mir. Also überlegt mal, wir reden vom Sohn Gottes und ich darf sagen, er lebt in mir. Weiß nicht, ob ihr das für ein Privileg haltet, ich halte das für ein Riesenvorrecht. Bewege dich mal im Umfeld einer prominenten Person und beobachte mal, welche Vorzüge sich damit verbinden, welche Türen sich dir öffnen, welche Kontakte da sind, welche Dinge auf einmal gehen. Und jetzt bist du nicht nur im Umfeld einer bedeutenden Person, sondern das Zentrum des Universums sagt, ich lebe in dir. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, das sagen zu dürfen. Das dritte ist, es klärt meine Heilsfrage, wenn Christus in mir lebt, dann muss ich mein Leben nicht aus mir selbst heraus mehr regeln und retten, sondern ich bin gerettet durch das, was Jesus getan hat und dem er mir neues Leben gegeben hat, indem er in mein Leben gekommen ist. Und deswegen ist dieser Christus, der auferstandene Sohn Gottes in mir, meine Heilsgewissheit. Ich lebe, ja, total, aber vor allen Dingen Christus lebt in mir. Und das soll prägend sein. Paulus sagt in diesem Text, er lebt unter neuen Voraussetzungen. Er lebt nicht mehr sein altes Leben, sondern ein komplett neues. Ich möchte das vergleichen für uns alle mit dem Bild einer Ehe. Wenn man heiratet, ist ja mein physisches Leben nicht zu Ende. Ja, sondern es beginnt nur auf eine neue Art und Weise neu. Das gucken alle Ehemänner, guckt mich jetzt verständnisvoll gerade an. Ja. Ich habe einen Mann in Wuppertal in der Gemeinde, immer wenn sein Telefon klingelt und er da drauf schaut, dann sagt er, meine Regierung ruft an. Und jeder weiß, wer anruft. Ja? So einfach ist das. Wir entscheiden uns für so einen Neuanfang. Ich lebe, aber Christus lebt in mir. Ich lebe unter einer neuen Autorität. Eine neue Persönlichkeit prägt die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Und Paulus macht deutlich, dieses Christus in mir ist nichts, was ich von anderen gehört habe, was andere mir erzählt haben und was ich jetzt theoretisch auch glaube, sondern etwas, was ich weiß und was Realität in meinem Leben ist. Dieser Sohn Gottes hat sich mir selbst offenbart. Und damit ist eben mehr gemeint als ein gewaltiges theologisches Bibelwissen, das er ohne Zweifel hatte. Aber das alleine hat ihm Christus nicht offenbart. Das alleine hat sogar dazu geführt, dass er gegen Christus gekämpft hat. Also nur das Wissen um diese Dinge war absolut nicht ausreichend, sondern er brauchte diesen Moment, wo Christus ihm so lebensverändernd begegnet ist, dass er wusste, ab jetzt weiß ich nicht nur um einen Christus, ab jetzt lebt er in mir. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Vers für Paulus ganz viel seiner Lebensgeschichte drinsteckt. Wenn er sagt, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann denkt er wahrscheinlich an die Straße nach Damaskus. Dann denkt er an diese Offenbarung Jesu in seinem Leben hinein. Und die hat sein Leben grundlegend verändert. Bis dahin hat er an Eifer und an Wissen alle übertroffen. Und jetzt ist er einer, den Christus gefunden hat. Wenn Christus in dir lebt, dann bist du und dann wirst du fortlaufend neu, etwas Neues. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden und im Griechischen vom Partizip heißt es und immer noch im Werden. Das ist noch nicht abgeschlossen, wir sind noch im Werdensprozess zu dem, was wir werden sollen in Christus. Er lebt in dir. Zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte zu diesem Vers ist, Christus in mir, diese Aussage prägt meine Art und Weise zu leben. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. So Paulus sagt, es gibt ein Leben, ein alltägliches Leben, mit dem gilt es etwas anzufangen. Mein Leben im Fleisch, also mein ganz alltägliches Leben. Aber das läuft jetzt nicht mehr ich-zentriert, nicht ich und mein Vorteil und dass ich nur bestmöglich dabei rumkomme, sondern geleitet von der Frage, wie gestalte ich eigentlich den Montag und den Dienstag und den Mittwoch so, dass Christus darin geehrt wird, dass dieser Christus in mir erkennbar ist. Ich habe letzte Woche bei uns in Wuppertal darüber gepredigt, dass Salomo in Kapitel 1 und 2 des Buches Prediger viele, viele Dinge aufzählt, wie Menschen versuchen, glücklich zu werden, ihr Leben zu erfüllen, über Wohlstand, über Arbeit, über Reichtum, über Ruhm, über Vergnügen. Aber dann sagt immer den gleichen Satz und er sagt, es ist alles Haschen nach Wind. Es ist nichts, was dein Leben dauerhaft und endgültig ausfüllt. Und er kommt zu der Erkenntnis, ganz am Ende seines Buchs zu sagen, Gott zu fürchten und ihm gehorsam zu sein, das ist die Summe von allem. Und da geht es nicht um Angst vor Gott, sondern um Ehrfurcht vor Gott, die meine Art und Weise zu leben prägt. Und dann wird sein erfülltes, ein gutes Leben sein können. Und deswegen geht es mir darum, euch zu ermutigen zu sagen, wenn ich sage, ich lebe mein Leben nicht auf eine bestimmte Art und Weise, damit Christus in mir lebt. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich lebe mein Leben nicht auf eine bestimmte Art und Weise, damit Christus in mir lebt, sondern weil Christus in mir lebt. Weil Christus in mir lebt, gibt es eine bestimmte Art und Weise, mein Leben zu gestalten, meine Prioritäten zu setzen, meinen Wert auf bestimmte Dinge zu legen. Mein Leben im Glauben an den Sohn Gottes beinhaltet eine Sicherheit für mich ganz persönlich, dass er es gut mit mir meint und dass ich nicht zu kurz kommen werde, dass ich mich auf ihn ausrichten kann, dass ich ihn Mittelpunkt und Zentrum meines Lebens sein lassen kann. Darum, dieser Vers trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, ist keiner, der mir Angst macht, sondern einer, der mich ermutigt, weil ich denke, wenn Christus in mir lebt, dann darf ich so leben. Und Gott hält mein Leben in seiner Hand. Ich habe von einem Mann gelesen, der gefragt worden ist, was ihn am stärksten entmutigt mit Blick auf Gemeinden. Und ich lese euch ein paar Sätze seiner Antwort vor. Er sagt, ich verrate dir, was mich entmutigt. Es quält mich, dass Christen so viele Anstöße und so viel Überredung brauchen, um Gottes Werk in dieser Welt zu tun. Ich kenne viele Pastoren, die ihre Leute förmlich anbetteln müssen, damit sie in die Veranstaltungen kommen. Sie müssen die Menschen anflehen, ihre gottgegebenen Gaben einzubringen, um sein Königreich zu bauen. Sie müssen die Menschen anbetteln, die Bibel zu lesen, zu beten und den Zehnten zu geben oder den Armen zu helfen. Es sollte einfach nicht so sein. Die Motivation eines Christen sollte von innen heraus kommen. Das ist natürlich eine frustrierende Bilanz, ein frustrierender Blick auf das, was er an so vielen Stellen sieht. Und ich glaube nicht, dass man dem jetzt mit Appellen begegnet. Sondern ich glaube, dass das, was jeder von uns immer wieder neu braucht, ist dieses Bewusstsein, Christus lebt in mir. Und was heißt das eigentlich? Also Paulus' Leben hat sich radikal verändert, als diese Wahrheit in seinem Leben Raum gewann. Er hat von dem Moment an sagen können, mein Leben ist nicht mehr wichtig, wenn ich nur den Lauf vollende und die Berufung lebe, die Gott in mein Leben gegeben hat. Und diese Leidenschaft kommt daraus, wenn ich das nicht nur weiß, sondern persönlich erlebt habe. Deswegen habe ich das im Folgenden für mich persönlich so zusammengefasst. Mein Leitvers hat mich gelehrt und er erinnert mich. Je mehr Christus in einem Menschen Raum gewinnt, umso mehr Christus kommt auch heraus. Also nicht zu versuchen, dass mehr Christus äußerlich an dir erkennbar ist, sondern dass mehr von ihm in dir drin ist. Christus lebt in mir. Er entscheidet, er ist wichtig, nicht ich. Und wenn, dann werde ich nicht zu kurz kommen. Und wenn ich doch mal zu kurz komme, dann doch nicht dauerhaft. Das ist, was ich meinem Gott glaube von ganzem Herzen. Und der dritte und letzte Teil zu diesem Bibelvers lautet für mich, er ist tröstlich und hoffnungsvoll. Und er endet mit dem Gedanken, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es ist hilfreich zu wissen, dass die Person, die Autorität in meinem Leben sein will, es gut mit mir meint. Ja, also wenn ich die Kontrolle über mein Leben einer Person übergebe, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie für mich ist, dass sie gut über mich denkt, dann ist das sehr gefährlich, dann ist das sogar beängstigend, der Gedanke, so jemandem Kontrolle über mein Leben zu geben. Aber bei einer Person, bei der ich Vertrauen habe, bei der ich Sicherheit habe, bei der ich weiß, sie ist für mich, sollte uns das normalerweise leichter fallen können. Jesus liebt mich, Jesus liebt dich ganz persönlich. Und das ist manchmal einfach nur tröstlich und manchmal sehr hoffnunggebend. Und seine Liebe ist eben kein Gefühl oder keine Haltung zu mir, sondern es ist eine Tat. Und das steckt in diesem Vers drin, der sich für mich hingegeben hat, der für mich gestorben ist. Darin drückt sich die Liebe Jesu aus. Und der Galaterbrief in seinem ganzen Kontext macht deutlich, das müssen wir verinnerlichen, dass wir aus dieser Gnade heraus leben, dass Gott für mich ist, dass er sich dahin gegeben hat für mich. Jesus hat sein Leben investiert. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist diese Gnade enorm hilfreich, befreiend und sie kann enorm motivierend sein. Für jemanden zu leben, jemanden Herrn und Zentrum des Lebens sein zu lassen, der für mich ist. Ich habe von einem älteren Herrn gelesen in der Vorbereitung, der war weit über die 70 und stand immer noch im Berufsleben. Und er hat einen Termin gemacht mit einem Pastor und ihm erzählt, Pastor, ich brauche mal Hilfe. Alle in meinem Umfeld sagen, ich sei verrückt. Meine Frau sagt, ich soll aufhören. Meine Familie sagt, ich soll aufhören. Mein Steuerberater sagt, ich soll aufhören. Alle um mich herum sagen, hör auf, du bist weit über 70. Aber er sagt, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich verdiene eine Menge Geld, weil Gott hat mir eine Begabung gegeben und ich investiere das ganze Geld ins Reich Gottes. Und ich fühle mich so am richtigen Platz. Ich brauche ganz dringend einen, der mir sagt, ich bin nicht verrückt. Als Antwort hat er bekommen, du bist nicht nur nicht verrückt, du bist sogar der Kluge, der sich einen Schatz im Himmel sammelt. Jemand, der weiß, ich mache das nicht, weil ich mich darin selbst verwirkliche oder weil ich mich gezwungen fühle, sondern der einfach weiß, Christus lebt in mir und ich lebe mein Leben in dieser Christusbeziehung und angetrieben und begeistert von ihm, dann können auch schon mal verrückte Dinge dabei rauskommen. Ich möchte den Gedanken für euch nochmal ein bisschen griffig machen mit der Frage, wie ist euer Fokus auf Dinge? Wie leidenschaftlich lebt ihr für das Richtige? Und da habe ich etwas gelernt, ich habe das heute Morgen im Gottesdienst schon gesagt, in einem Buch, was ich dieses Jahr intensiv gelesen habe. Das Buch heißt Einfach. Und dort wird mir das erste Mal richtig erklärt, wie eine Segelregatta funktioniert. Und das hat mir sehr geholfen, obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum man das bei Olympia übertragen muss. Aber gut, man sieht irgendwo ein großes Meer und irgendwie ein paar Boote und man weiß nie so genau, wo es startet und wo es Ziel und wo befinden sich die Boote gerade, bis irgendeine Grafik eingeblendet wird. Also vielleicht bin ich auch der Einzige, vielleicht seid ihr alle Regatta begeistert, aber gut. Mir geht das jedenfalls so. Und irgendwann habe ich verstanden, zumindest in der Regel, werden 10 Rennen gefahren. Und bei jedem dieser Rennen gibt es Punkte. So, das heißt, wir machen es mal ganz simpel, ich weiß nicht, ob die Punktezahl so ist, der erste kriegt 10 Punkte und der letzte kriegt dann einen Punkt. Und dann habe ich was dazugelernt, zumindest bei bestimmten Regatten kann man, wenn man das erste Rennen gewonnen hat, dann bekommt die Gewinnercrew eine Cappy, eine Kappe. Und dann wird das zweite Rennen irgendwann gefahren und so kann man Kappen sammeln, Cappies, ja, und Punkte und die werden addiert. Und dann habe ich gelesen in diesem Buch, dann waren irgendwann 9 Rennen gefahren und 9 Käppis verteilt. Und es gab noch 2 Boote, die konnten noch gewinnen. Alle anderen hatten so wenig Punkte bisher gesammelt. Das heißt, selbst wenn sie jetzt gewinnen, wenn sie jetzt die 10 Punkte holen, holen sie die ersten beiden Boote nicht mehr ein. Bis dahin könnt ihr mir alle folgen, ja? Also es konzentrierte sich auf die Frage von 2 Booten. Wer von uns wird am Ende den Pott gewinnen? Den Pokal, das, um das es am Ende wirklich geht. Nur um euch das nochmal richtig klar und deutlich zu machen, die beiden könnten auch um Platz 9 und 10 fahren, richtig? Hauptsache, einer bleibt vor dem anderen. Und dann habe ich nachgelesen, die haben geschrieben, wir waren unterwegs und wir lagen auf Rang 3 und das andere Boot lag hinter uns auf Platz 4. Und je länger wir so unterwegs waren, haben wir nach vorne geschaut, da waren eben noch 2 Boote vor uns. Und unter uns als Team ging die Diskussion los, wenn wir ein bisschen weiter rechts segeln und den Wind anders erwischen, dann können wir die beiden Boote da vorne noch holen. Und er sagt, unsere Diskussion wurde immer intensiver und hitziger, bis irgendwann unser Kapitän brüllte, Käppi oder Pott? Wollt ihr noch eine Käppi gewinnen oder wollt ihr den Pott gewinnen? Wenn ihr den Pott gewinnen wollt, dann ist völlig egal, ob wir noch eine Käppi holen, dann müssen wir uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Auf das Boot, was hinter uns liegt und hinter uns bleiben muss. Ja, und er sagt, das war der Moment, der uns alle wachgerüttelt hat, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und ich finde, das ist ein starkes Bild, dass wir vielleicht so grundsätzliche Überzeugungen in unserem Leben haben können, was eigentlich wirklich wichtig ist, worauf wir eigentlich setzen sollten. Und dann kommt so die Idee, und das könnten wir auch noch mitnehmen, und das wäre auch noch schön, und das wäre auch gut. Und das mag es auch alles sein. Es ist gar nichts Schlechtes. Aber wenn es dich irgendwann an den Punkt bringt, dass du das Risiko eingehst, für eine weitere Käppi den Pott zu verlieren, dann ist es hilfreich, zumindest in meinem Leben, mich zu erinnern an Galater 2, Vers 20, zu sagen, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Er ist der Fokus, er ist der, der die Richtung vorgibt. Ich sage euch noch zum Ende hin einen weiteren sehr prägenden Vers in meinem Leben, weil ich ihn einfach erwähnen möchte, weil ich ihn auch so sehr mag. Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Auch der begleitet mich. Und ich möchte euch und uns gemeinsam ermutigen, Käppi oder Pott, hast du Vorbilder, Worte Gottes, Erinnerungen, die in deinem Leben so fest verankert sind, dass in den heiklen Momenten, da wo du verlierst, wo du die Orientierung zu verlieren drohst, ein Wort hast, was dich erinnert ans Wesentliche. Das kann ein ganz anderer Vers sein, irgendetwas anderes, was dein Leben besonders berührt. Aber ich möchte dich ermutigen, habe Worte Gottes, Vorbilder aus Gottes Wort, bestimmte Geschichten vielleicht aus Gottes Wort so verankert in deinem Leben, dass sie dir helfen, fokussiert zu leben. Und wenn du noch keinen hast und es dir hilft, nimm Galater 2, Vers 20. Der ist super, der Bibelvers. Ja, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe euch Visitenkarten mitgebracht, die es am Ausgang gibt. Wenn ihr gleich geht, da steht nochmal Folgendes drauf. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Welcher Leitvers, welches Leitvorbild, welcher Leitgedanke von Gottes Wort entwickelt her, begleitet dein Leben und motiviert dich, ein anderes, ein besseres Leben zu führen. Ich ermutige euch, darin auf der Suche zu sein, möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt hier sitzt und der schon sicher weiß, Christus ist mein Leben. Jesus ist Zentrum und Mittelpunkt meines Lebens. Du weißt, wer vielleicht auch hier sitzt und das noch gar nicht von sich sagen kann, der sich vielleicht wundert, dass jemand so sein Leben abgibt in die Hand eines anderen, in die Hand eines nicht sichtbaren Gottes. Ich danke dir, Herr, für das tief verankerte Vertrauen in meinem Leben darin, dass du es gut meinst mit mir. Und dass es die beste Entscheidung meines Lebens ist, nicht mehr selber mein Leben in der Kontrolle behalten zu wollen, sondern es in deine Hand zu geben, damit du Raum gewinnst in mir und meinem Leben. Und ich möchte das beten für jeden, der heute hier sitzt, dass wir nicht nur Glaubenshelden und Vorbilder anschauen, dass wir nicht nur Worte Gottes kennen, sondern dass sie uns lebendig sind, dass sie uns zum Laufen bringen, dass sie uns in die richtige Richtung laufen lassen. Danke dafür, Herr. Amen. Gottes Segen euch.